Hallo allerseits, heute sind wir wieder hier bei Def Radio, heute mit Michi.
Servus.
Und mir, dem Hannes. Und ja, heute machen wir ein bisschen, nachdem wir letzte Woche, vor zwei Wochen nicht konnten, machen wir heute wieder ein bisschen weiter, und zwar mit Editoren und IDEs. Das sind ja die Hauptwerkzeuge der Programmierer sozusagen. Und wir wollen einfach einen kleinen Überblick geben, so was gibt es denn zurzeit noch für alles, was gab es früher, wieso benutzt man was?
Ja, überhaupt sinnvoll hier jetzt diese ganzen grafikbasierten oder lieber Oldschool Vim und so.
Genau, oder EED. Ja, einfach mal so ein bisschen, wie man was bedient und was denn welche Vorteile hat, wieso man auch manche Sachen schneller mit nur einem Editor machen kann und nicht gleich die Konsole starten muss. Ja, wir müssen uns hier noch kurz ein bisschen einrichten, mal wieder, und deswegen lassen wir erstmal kurz noch ein bisschen Musik laufen. Heute spielen wir Musik von Laudog, das Album Waste Your Time. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir spielen die Titel nicht ganz in der Reihenfolge, aber also kann man einfach auf Jamendo runterladen. Laudog kommt dann auch noch auf die in den Eintrag auf der Radio-Homepage. Ja, viel Spaß. Hallo, so, da sind wir wieder. Heute mit Def Radio über Editoren und IDEs, also die Hauptwerkzeuge der Programmierer. Ja. Wie fangen wir an? Was gab es eigentlich früher? Also, wir denken jetzt an die ganzen Anfänge der Computer, als Computer noch fast aus Relais bestanden oder größtenteils noch aus Relais bestanden und nicht aus so fancy Transistoren, wie wir das heute haben. Da lief das Programmieren irgendwie ein bisschen anders ab als heute. Und zwar hatten wir da eben diese berühmten Lochrasterkarten oder Lochkarten. Das heißt, der Programmierer, meistens damals wahrscheinlich noch Mathematiker oder irgendwelche Physiker oder so, die halt irgendwelche Sachen berechnen wollen. Also Informatik an sich gab es da noch eher nicht so direkt. Die haben dann hier ihre Lochkarten genommen und dann irgendwelche Löcher reingestanzt mit einem Tacker. Und dann haben sie dann so einen Stapel mit 30, 40 Karten gehabt, haben den dann dem Operator gegeben, durch irgendeine Luke durch. Und der hat dann, sobald Rechenzeit frei war sozusagen, hat er diese Karten in diese Maschine eingegeben und die hat dann irgendwas wieder ausgegeben. Eventuell auch über einen Lochrasterstreifen oder sowas in der Art. Und oft halt ein Fehler. Ja, und dann muss man halt nochmal Lochkarten machen. Das ist ein bisschen langsam, langwierig und ja, nicht so schön. Und dann kam es dann irgendwann so weit, dass man dann auch eine Art Tastatur anbringen konnte. Also beziehungsweise zuerst hatte man noch sowas wie, ja, wir haben ein Lochprogramm vielleicht und können dann aber noch interaktiv, also Werte eingeben. Das heißt, wir haben irgendwie, können ein Byte eingeben, indem wir irgendwie zum Beispiel jetzt 8 Schalter in die richtige Stellung legen und dann einen Knopf drücken und dann weiß halt der Computer dann, was wir jetzt eingeben wollten. Und so könnte man theoretisch auch programmieren. Ich glaube, das wurde auch teilweise manchmal gemacht, aber naja, auch nicht so schön. Dann haben wir Tastaturen. Das ist jetzt ja nicht solche Tastaturen wie heute, sondern teilweise anderes Layout. Heutzutage haben wir ja normalerweise vier so Modulierungskeys, also so, oder Alternative Keys, mit denen wir, oder Meta-Keys oder wie auch immer man das nennen will. Also Steuerung, Alt, Shift und die Supertaste oder Windows-Taste oder wie auch immer, mit denen wir dann irgendwie mehr machen können. Und es gibt wirklich, also es gab früher einige PCs, mit denen man irgendwie da halt nicht 4 solche Tasten hatte, sondern irgendwie 20. Und manche Tasten konnten halt genau einen Befehl. Und dann, ja, also man hat riesige Tastaturen und dann eine Taste kann halt einen Befehl irgendwie, die macht jetzt, schreibt jetzt genau diesen Befehl in den Code rein. Also auch nicht so toll, aber ja, das, ja, andere Zeiten, andere Sitten oder so. Und neben der Tastatur hat man dann noch irgendwie sowas wie einen Drucker oder so. Das heißt, ich tippe jetzt irgendwie eine Zeile ein von meinem Programm. Vielleicht auch sind es nur 2 Tasten, weil ich genau 2 Tasten brauche für diesen Befehl. Und dann kommt, wenn ich dann Enter drücke oder ähnliches, eben ein Ausdruck auf dem Drucker, was ich jetzt gemacht habe. Und sowas in der Art gibt es auch heute noch so einen Editor. Das ist dann schon fast der erste Editor, das ist, nennt sich Ad. Also Ad ist richtig lustig eigentlich. Ich habe mir den gestern mal ein bisschen zu Gemüte geführt und da kann man tolle Sachen mitmachen. Also vor allem, wenn man Skripte bearbeitet oder in Skripten Dateien bearbeiten will, dann kann man einfach irgendwelche Zeichenketten dem Ad schicken und er macht es dann. Irgendwie S, slash, dann irgendwas, was ich suche, slash, irgendwas, durch das ich es ersetzen will, und ein W und ein Q. Und das sende ich dann nach zum Ad und der und dann muss ich halt noch sagen, wo es dann, was er dann bearbeiten soll eben. Also sowas funktioniert recht cool. Nur ist es ein bisschen blöd. Ad ist zeilenorientiert, hat auch Vorteile, aber auch manchmal Nachteile. Man weiß nicht genau, wie das ganze Programm aussieht gerade oder der ganze Text, den man da geschrieben hat. Das heißt, wir man muss ein, also um jetzt auszugeben, was man gerade die komplette Datei auszugeben, so muss man ein Komma schreiben und dann ein P, ein kleines P, und dann schreibt er die komplette Datei. Ja, und wenn man, dann kann man Append machen, also anhängen mit A und lauter so Sachen. Es ist eben auch so modusbasiert wie die Vim, auf die wir nachher vielleicht noch kommen werden, und Emacs auch. Ja, also es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man für gewisse Sachen das benutzen will, ist natürlich sinnvoll. Nur im normalen Gebrauch würde ich das nicht gern benutzen, den Editor. Ja, Ad, ja, einfach mal auf GNU Ad schauen. Also das ist ein GNU-Programm. Oder gibt's auch von GNU, je nachdem, wie man es will. Gibt's einiges Mögliches, was man dann machen kann mit irgendwelchen Regular Expressions auch. Das ist ein klarer Pluspunkt. Ja, dann, was haben wir noch? Was viele benutzen werden, heute auch noch, sind die Standard-Editoren, könnte man sagen. Vim und Emacs. Ja, beziehungsweise manche benutzen auch noch VI. Was ich, ja, also der Unterschied zwischen VI und Vim ist, dass eben die Vim VI improved ist. Das heißt, einfach um einiges besser als die VI. Zum Beispiel, also, ja, okay, erzählen wir mal erstmal ein bisschen was, wie man denn ein Vim benutzt oder ein VI. Man öffnet mit VI, Leerzeichen, Datei, die man bearbeiten will, oder einfach ohne Datei, die man bearbeiten will, anzugeben, einfach VI eintippen oder Vim eintippen, öffnet man eben das Programm und dann kommt man erstmal, ja, man sieht halt, wenn man eine Datei angegeben hat, sieht man halt die Datei. Jetzt fängt man natürlich an, gewohnt von irgendwelchen alten, also irgendwelchen Editoren, die irgendwie grafisch sind vielleicht, was weiß ich, Gedit oder sowas in der Art, fängt man an zu tippen. Es kommt nichts raus. Irgendwann kommt man auf ein I und plötzlich tippt man. Und dann, es ist so, Vim ist ein, hat verschiedene Modi. Im Standardmodus nimmt es Befehle entgegen, die eben das Verhalten von Vim an sich steuern. Um in den Standardmodus zu kommen, muss man immer die Escape-Taste drücken. Da gibt es dann Leute, die legen sich die Escape-Taste auf die Caps-Lock-Taste, damit sie schneller drankommen. Und dann hat man eben verschiedene Eingabemodi, also man kann zum Beispiel mit I Insert, mit A kann man Append machen, dann kann man eben verschiedene, also man, es gibt verschiedene Modi, nämlich den Visual Mode, mit dem man markiert, den eben Insert Mode, je nachdem wie man da reinkommt, mit A oder mit I, fängt man halt anders an zu tippen, aber eigentlich ist der gleiche Modus. Man fängt nur an einer anderen Stelle an zu tippen, nämlich hinterm Wort oder genau vor dem Cursor, also hinterm Cursor oder vor dem Cursor. Ja, dann gibt es noch einige andere Sachen. Es gibt sehr viele Befehle, die man mit Doppelpunkt dann anfängt, irgendwie Doppelpunkt set syntax gleich enabled oder sowas, um eben Syntax anzugeben. Und es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig in einem Terminal-Fenster offen zu haben. Also Vim arbeitet ja über das Terminal, das heißt, man kann das über jedes Terminal, über jede SSH-Verbindung einfach öffnen. Auf jedem Rechner, der ein Terminal hat, also auf jedem Unix-System, Unix-Server, wie auch immer. und kann dann eben auch verschiedene Dateien öffnen gleichzeitig. Man kann sich auch so einrichten. Es gibt Leute, die bauen sich damit sozusagen IDEs nach, also die wichtigsten Funktionalitäten, die sie brauchen, dann in drei Fenstern oder so. Das ist auch richtig cool. Ja, habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Wenn ich dann benutze ich auch meine IDE, wenn ich sowas will. Ja, was könnte man noch? Ja, wenn man, also Vim ist sehr modusorientiert, aber auch deswegen auch recht cool, weil man, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man ist, einfach mal Escape drücken und dann wieder bearbeiten. Mhm.
Wir könnten noch sagen, dass diese Funktion oder dieses Modi-Arbeiten von Vim inzwischen auch auf vieles übertragen wurde, zum Beispiel im Vimperator.
Ja, wo du benutzt. Voll toll. ja, mein Firefox ist ein bisschen modifiziert mit einem Plugin, das nennt sich Vimperator und damit kann ich meinen kompletten Firefox mit in Art eines Vim oder einer Vim bedienen. Das heißt, ich habe so Sachen wie Doppelpunkt Open oder einfach nur O oder ein T macht Tab Open, W macht Window Open und dann habe ich unten so eine kleine Zeile, wie es beim Vim üblich ist, dass man eben, wo man eben Befehle eingibt und dann gibt es Insert Mode. Und lauter so Sachen. Also, und man kann natürlich auch die Funktionalität von Makros nehmen. Das ist ein klarer Pluspunkt auch wieder bei Vim eben, dass man Makros hat, die man mit Q über Q dann definieren kann. Dann kann man sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Zeichen drücke, soll er dann eben immer 5 verschiedene Sachen hintereinander machen. Das heißt, er macht eine neue Zeile, schreibt dort irgendwas rein, löscht eine andere Zeile und geht wieder in den Standardmodus. Und das geht dann, das kann man eben auch bei Vimperator machen. Das ist richtig cool. Also auch wenn man Man-Pages anschaut, ist auch interessant. Die kann man, bedient man auch mit einem abgespeckten Vim sozusagen. Außer, dass man nicht ersetzen kann oder nicht einfügen kann, aber die Steuerung ist eigentlich ein Vim- bzw. VI-Steuerung. Das ist, ist mir nicht so ganz klar, was. Also auch das Suchen mit Slash und so, das ist auch bei der Vim so und eben auch bei Man-Pages. Auch das Beenden mit Q. Bei Man-Pages sieht man ja vielleicht unten immer das Doppelpunkt. Ja, hast du schon mal mit Vim gearbeitet?
Mhm. Ja, also ich habe den Vim-Tutor mal gemacht. Das ist dieses Tutor-Programm für den Vim, wo eben ja im Prinzip so ein ausführliches Tutorial ist. Das Ganze ist im Prinzip eine große Textdatei, wo dann immer wieder beschrieben ist, wie man irgendwelche Änderungen vornimmt und allgemein die Bedienung erläutert wird. Ziemlich interessant, ziemlich clever gemacht.
Mhm. Vor allem hat dann immer, wenn man sein Terminal die richtige Größe hat, also 80x25 oder was das ist, dann hat man immer genau eine Seite auf dem Bildschirm, die man dann irgendwas bearbeiten muss. Und wenn man dann weiter scrollt, dann kommt die nächste Seite. Also das ist richtig gut gemacht. Ja, was sollte man noch sagen? Ja, also Vim, damit kann man sehr gut allen möglichen Code machen und dann auch gleich aus Vim heraus kompilieren. Das ist, das haben recht viele Editoren, auch Ed hat das, die Möglichkeit, da drückt man Groß P, Enter und dann kommt man in einen Prompt-Mode, mit dem man dann mit einem Ausrufezeichen, da kommt ein Sternchen, dann macht man Ausrufezeichen, Leerzeichen und kann eben normale Befehle eingeben, zum Beispiel GCC und irgendwas. Und das gleiche geht auch bei der Vim. Da macht man Doppelpunkt Ausrufezeichen und kann dann auch GCC oder ähnliche Programme aufrufen. Bekommt dann die Ausgabe, die auf der Standard-Ausgabe kommt und dann eben noch eine Anzeige jetzt Enter drücken, dann kommt man wieder in die Vim rein. So mache ich zurzeit meine Übungsblätter, wenn ich in C programmiere. Das heißt, ich schreibe irgendwie mein C-Programm und gehe dann halt gleich aus Vim raus kompilieren. Ich kann jetzt natürlich nicht so wie bei einer IDE, wie wir nachher dann sehen werden, auf irgendeine Pfeiltaste oder auf den Kompilieren-Button drücken oder sowas und dann passiert das. Aber ist schon relativ interaktiv, also und auch läuft schnell und alles. Also richtig cool eigentlich.
Ich find bloß, es gibt auch so bestimmte Sachen, wo sich Vim einfach nicht dazu eignet. Gerade wenn ich wenn ich viele unterschiedliche Dateien habe und schnell hin und her wechseln will. Sowas?
Es geht schon, sowas zu machen. Also bei Vim kann man sehr viel auch Plugins sozusagen schreiben, die dann einige Funktionalität haben. Jetzt, ich habe direkt auch noch nicht so viel mit vielen Dateien gleichzeitig, aber es gibt zum Beispiel auch Source-Tracking-Tools oder wie sich das nennt. Das sind dann eben Tools, mit denen ich zum Beispiel, wenn ich ein großes C-Programm habe, dann immer zu den Implementierungen der verschiedenen Methoden und so einfach durchspringen kann und wieder zurückspringen kann und ähnliches. Also das gibt's auf jeden Fall auch. Was auch lustig ist, für den Vim gibt's ein Plugin, mit dem man WordPress-Blogs direkt aus Vim heraus bearbeiten kann. Das heißt, man kann sich herunterladen, wie gerade der aktuelle Blog aussieht, kann irgendwie da Einträge verändern, Einträge erstellen, als Entwürfe speichern und hochladen und alles Mögliche. Also Vim ist sehr, die Skriptsprache von Vim müsste eigentlich auch Turing vollständig sein. Das heißt, damit kann man alles machen. Also wie aufwendig es dann ist, ist eine andere Frage. Und jetzt, da wir gerade so bei Skriptsprache sind und so, dann kann man gleich zu Emacs kommen, eigentlich, weil ja, also Emacs ist ja der Editor von Richard Stallman sozusagen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich mag ihn nicht so. Ich komme damit irgendwie nicht zurecht, wenn ich die ganze Zeit Steuerung X, Steuerung C, Steuerung was weiß ich was drücken muss, um irgendwelche Befehle machen zu können. Da drücke ich lieber Doppelpunkt Split und habe mein neues Fenster und Doppelpunkt Ausrufezeichen und kann irgendwas in der Bash machen. Aber Emacs ist vor allem deswegen interessant, weil es darunter, der gesamte Emacs ist bis auf ein paar Funktionen, die in C programmiert sind, eigentlich in Lisp programmiert. Und er arbeitet komplett mit Lisp. Das ist ein spezieller Dialekt, der heißt Emacs Lisp. Wer hätte es gedacht? Und Richard Stallman findet halt Lisp sehr toll. Ich muss auch sagen, also Lisp ist eine interessante Sprache, aber ja, das Tolle ist halt, ich kann komplett Lisp programmieren in diesem Gerät, also das Gerät mit Lisp programmieren. Das heißt, ich habe eine ganz komplexe Funktion halt haben, dann lege ich mir die einfach auf eine Taste, also ich definiere dann halt eine Funktion, ich glaube, das geht halt auch mit defun oder sowas, also defun, und ruft die dann über eine bestimmte Taschenkombination auf, mit noch einem Parameter hinten dran oder so, und dann macht das immer das. Und es ist halt, also in Lisp einen Editor zu programmieren zu können, ist schon richtig krass. Und das sieht man auch, wenn man dann irgendwie Tetris oder sowas, das standardmäßig im Eclipse ist, ausführt, dann ja, also wer gerade keine Lust mehr hat zu arbeiten, der kann halt mal kurz Tetris spielen. Also das ist schon ein um einiges größeres System als Vim, würde ich jetzt sagen, das auch dahinter steckt. Deswegen hat man es auch früher ein bisschen so als schlecht angesehen als 8 Megabytes of RAM and always swapping. Was heutzutage ja eigentlich gar nicht mal schlecht ist. Also 8 Megabyte RAM, das ist ja, da träumt jedes Programm davon, dass es nur 8 Megabyte RAM verbrauchen würde.
Ja, also die Eclipse.
Ja, Eclipse, NetBeans, was auch immer, die brauchen um einiges mehr. Da braucht allein die Java Virtual Machine schon mehr als, also wenn man Java programmieren oder halt Eclipse läuft ja auch auf der JVM, dann braucht die schon, die braucht ja schon 100 MB oder sowas in der Art. Also, ja, also das ist echt ein interessantes Programm. Allerdings, also ich habe es mir wirklich mal angeschaut, ich wollte auch mal ein bisschen tiefer mich reinarbeiten, aber mir gefällt es persönlich nicht. Das muss jeder wissen. Ja. Jetzt haben wir eigentlich schon Editoren durch, weil so viel über Editoren kann man jetzt auch nicht sagen. Editoren sind ja Textbearbeitung und man kann sehr coole Sachen mitmachen, wenn man sich mit auskennt. Bei Vim eben den Vim-Tutor mal durchlesen. Da gibt es dann so Sachen wie lösche 3 Zeilen ab hier und nach unten oder verändere 3 Wörter, dann löscht er mir 3 Wörter und ich kann wieder reinschreiben und so Sachen. Also wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Befehlen, dann kann man sehr schnell Dateien bearbeiten, schneller als in IDEs, würde ich jetzt mal behaupten. Also in IDEs gibt es ja auch Taschenkombinationen, aber eben die Möglichkeit irgendwie jetzt mal fast schon, also das Bearbeiten zu Skripten eben auch über Makros und so ist nicht so leicht gegeben. Und auch jetzt irgendwie, ja, lösch mir jetzt genau die 3 Zeilen oder vor die 3 Zeilen setzen wir jetzt mal irgendwelche Kommentare und so. Das geht wiederum in Eclipse auch, aber da muss man erstmal markieren und alles. Also ja, da haben Editoren, die nur mit der Tastatur zu bedienen sind, halt echt Vorteile, weil man eben nur die Tastatur hatte und hat und deswegen muss man das auch irgendwie möglichst viel Funktionalität da reinpacken. Ja. Wir könnten eigentlich mal wieder ein bisschen... Das habe ich bemerkt, dass mein Player irgendwie durchgespielt hat. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, also ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen Musik, oder?
Ja, passt.
Und dann kommen wir jetzt langsam zu den ausgefeilteren Editoren, die dann mehr können als nur editieren. Bis dann. Hallo, da sind wir wieder zurück mit Dev Radio, heute über Editoren und IDEs. Vorher habe ich ja schon ein bisschen über Editoren erzählt, Add, Vim und Emacs, was man da alles so Tolles mitmachen kann. Und jetzt kommen wir auch schon zu den fortgeschritteneren Editoren mit grafischen Oberflächen und super tollen, mega genialen Funktionen, den IDEs.
Vielleicht sollten wir erst mal sagen, wofür IDE überhaupt steht. Genau. Integrated Development Environment. Das heißt einfach so viel wie eine integrierte Entwicklungsumgebung, wo eben viele Funktionen schon drinstecken. Also ich muss eben nicht mehr über die Kommandozeile eingeben, GCC und so weiter, um was zu kompilieren, sondern da gibt es halt eben diesen grünen Knopf, wo ich draufklicke und er kompiliert halt automatisch, kümmert sich ums Linken und so weiter und startet mir das Programm dann auch gleich.
Ja. Und vor allem ist es nicht nur ein Editor, sondern ganz viel der Anzeigen drumherum. Also man hat dann irgendwie, wenn man jetzt ein objektorientierte Sprache hat, zum Beispiel Java oder C++, hat man dann eben dann seine ganzen, also eine Art Klassenbaum kann man mehr oder weniger anzeigen von seinem Projekt mit den ganzen Methoden drin und so. Das ist schon sehr hilfreich, wenn man dann immer gleich einen Überblick hat, wenn man dann, vor allem wenn man über mehrere Dateien dann irgendwie, in Java hat man ja die Packages und dann hat man in dem einen Package halt die eine Datei, in dem anderen die andere und dann kann man das halt beides anzeigen lassen, kann schön hin und her springen und so. Also solche Sachen, da haben IDEs wirklich coole Sachen.
Ich finde auch, die Versionsverwaltung ist meistens ziemlich gut integriert.
Ja, stimmt.
Gerade wenn er mir dann anzeigt, wo jetzt irgendwie eine neue Version vorliegt, wo ich was hochladen sollte, solche Sachen.
Ja.
Und
über CVS oder SVN. Oder
ja, genau. Und wenn dann sogar irgendeine GUI integriert ist, um mir, also wenn ich irgendwas mergen will, um mir das zu zeigen, an welchen Stellen sich jetzt was verändert hat.
Refactoring.
Und genau sowas. So also da finde ich, sind echt coole Sachen dabei.
Ja, die halt in nur Textbedienung und nur Text sehr teilweise umständlicher einfach zu bedienen wären auch.
Mhm. Also. Und dann eine andere Sache, was ich echt inzwischen richtig gut gelungen finde, sind, wenn du irgendwelche GUIs bauen willst. Java ist da jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber also für Java gibt es ja auch irgendwelche Erweiterungen, wo du dann mit Swing deine, oder AWT deine Komponenten halt bloß noch reinziehst und er kümmert sich automatisch darum, dass passender Code erstellt wird. Aber zum Beispiel Delphi hat es ziemlich gut gelöst, was auch immer man jetzt über die Sprache denken mag, aber der GUI-Editor ist auf jeden Fall ziemlich gut. Dass du eben Komponenten beliebig anordnen kannst und sowas. Oder auch sehr cool von Apple, dieses Entwicklungstool Xcode. Die haben eben auch so einen GUI-Editor, wo ich dann meine Fenster selber bauen kann. Und das Ganze ist wirklich ziemlich cool gemacht. Auch er zeichnet mir zum Beispiel irgendwelche Designrichtlinien, Raster, solche Sachen direkt live ein, dass ich sehe, okay, das Element sollte jetzt hier nur ein bisschen zentraler positionieren, damit es passt. Solche Sachen, das unterstützt einen dann schon wirklich.
Ja, also wenn man nicht nur ein Konsolenprogramm schreiben will, sondern vielleicht auch mal eben ja irgendwelche Oberflächen benutzen will, User Interface, also mit Point-and-Click-Oberflächen benutzen will, dann erleichtert das sehr viel die Arbeit. Vielleicht sollte man noch ein bisschen mal so sagen, was gibt es denn so für gängige IDEs? Ja, also... Was kennt wahrscheinlich jeder? Eclipse zum Beispiel, eben vor allem für Java. Aber inzwischen gibt es so viele Plugins dafür, dass es für eigentlich jede Sprache was gibt. Wo dann, also es gibt auch LaTeX-Plugins und was weiß ich was alles für Eclipse. Dann NetBeans, eben auch für Java. Dort gibt es auch Plugin-Möglichkeiten und alles. Ich selber benutze eher Eclipse als NetBeans, deswegen weiß ich nicht genau, wie viel es da gibt, aber gibt es auch einiges.
Ich nutze NetBeans, ja. Unter anderem PHP mache ich damit. LaTeX-Plugin weiß ich jetzt nicht, ob es eins gibt. Ansonsten ist schon ziemlich alles über den Weg gelaufen, ja. Mhm. Also das dürfte auch kein Problem sein.
Mir gefällt halt NetBeans irgendwie nicht vom Aussehen. Kann man wahrscheinlich über Eclipse das gleiche sagen.
Ja.
Was gibt's dann noch? Eben, ja, du hast schon gesagt Xcode, sowas. Das habe ich jetzt noch nie benutzt. Ich habe keinen Mac.
Ja, das ist halt unter Apple dieses Entwicklungstool von Apple für Objective-C. Mhm. Xcode lässt sich, glaube ich, auch erweitern für andere Sprachen. Also mit Plugins auf jeden Fall, aber ist wohl nicht so sinnvoll.
Mhm.
Also gerade mit Syntax-Highlighting und so sieht es da halt nicht so toll aus.
Ja, das ist toll, relativ leicht zu lösen bei so Sachen wie Eclipse und NetBeans müsste auch relativ leicht zu lösen sein. Man sagt einfach, das ist jetzt halt ein Keyword und jetzt markiert mir das halt mal. Und dann geht er halt, also man muss nur sagen, was Keywörter sind und was Syntax-Elemente sind und dann läuft es mehr oder weniger. Das ist halt echt gut. Dann gibt es natürlich noch von Microsoft das Visual Studio für so Sachen wie C-Sharp oder auch
die ganze .NET-Geschichte.
Ja, die ganzen .NET-Sachen auch mit C++ und so. Die haben eine tolle Funktion, die es auch in Eclipse gibt, das ist die Code-Vervollständigung. In Eclipse macht man das mit Steuerung und Leertaste, wir machen das in NetBeans.
Genau das Gleiche.
Auch das Gleiche. Und ich glaube, in Visual Studio müsste es auch das Gleiche sein. Bin mir nicht ganz sicher. Schon lange her, dass ich das mal angeschaut habe. Und die haben, bei denen nennt sich das IntelliSense und das ist wirklich gut. Das ist sogar noch mal besser als das von Eclipse, so von dem, was ich benutzt habe bisher.
Also was kann man an Code-Vervollständigung noch sinnvoller machen? Ich blende dir halt die Liste ein an allen Methoden und du willst was du haben willst.
Ja, nur es ist... also zum Beispiel, es geht ja auch bei Eclipse, dass ich mir jetzt irgendwie eine Vorschleife bauen lasse und so. Mhm. Nur bis ich mich dadurch irgendwelche, also so wie ich es bisher benutzt habe, durch irgendwelche Untermenüs kämpfe, ging das mit Visual Studio irgendwie schneller. Hatte ich das Gefühl.
Okay, also ich kenne halt diese Templates, die gibt's in NetBeans Eclipse auch, wo du halt sagst, STRG-Leertaste und er bietet dir halt gleich dieses Grundgerüst für eine Vormethode an und du drückst halt bloß noch Tab und er springt zu allen Parametern, die du eingeben solltest.
Ja, das geht auch. Also, und ich glaube, IntelliSense ist auch ziemlich schnell und bindet auch recht gut auch für C++ eigene Methoden und so Sachen ein. Da ist halt echt gut. Also jetzt, wenn man Java programmiert, das finde ich jetzt Eclipse oder eben NetBeans einfach das, was man benutzen kann, soll.
Hast du mal Java mit Vim gemacht?
Ja, zum Spaß, über mein Handy wird ein Server. hat halt dann nur Syntax-Highlighting. Ich weiß nicht, also Vim kann auch sowas wie Code-Vervollständigung. Ja. Eben wenn ich eingebe für C, habe ich schon benutzt. Für Java bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es das auch, müsste man wahrscheinlich nachinstallieren. Also geht auch sowas, Vervollständigung irgendwie, ja, ich habe jetzt hier eine Methode und so, aber ist nicht unbedingt immer so schön und schnell. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, was wollte ich jetzt sagen?
Wo waren wir davor? BIM? Visual Studio, Java, nur sinnvoll bei Eclipse, NetBeans?
Ja, da funktioniert es ja auch, also was ich toll finde bei Eclipse, jetzt was anderes, aber fällt mir gerade ein, ist, dass es so gut mit JavaDoc zusammenarbeitet. Das geht bei NetBeans ja auch eigentlich recht gut. Das ist halt, JavaDoc ist ja ein sehr mächtiges Tool und Eclipse und NetBeans arbeiten damit halt einfach perfekt. Das heißt, man kann einfach immer zu jeder Methode, die man auch selber geschrieben hat oder die jemand anders geschrieben hat oder die in der Standard-Library drin ist, einfach sich gleich immer den passenden JavaDoc-Schnipsel in einem kontextmenüartigen Fenster anzeigen lassen und so. So Sachen sind sehr sinnvoll, die einfach das Arbeiten sehr erleichtern. Das geht mit Vim auch, wenn ich dann mit, ich glaube, Groß K, kann ich dann auf die Manpage des jeweiligen Dings Befehls springen und so, aber dann wechsle ich halt das Fenster. Also das ist der Vorteil von IDEs, die grafisch eben grafische Oberfläche haben, dass ich viele Fenster aufmachen kann, die auch gut miteinander harmonieren und nicht irgendwie dann eine komplette Ansicht wechseln muss, um jetzt irgendwie eine Java-Doc anzuschauen.
Ich finde es auch recht gut gelungen, dass du mit diesen ganzen Java-Doc, gibt es ja auch Erweiterungen für zig Skriptsprachen, PHP-Doc und alles Mögliche, dass du während du Code schreibst, gleich die Doku mitmachen kannst. Indem du halt nicht nur slash Sternchen sagst, sondern halt slash Sternchen Sternchen, dann weißt du, das ist jetzt Java-Doc-Kommentar.
Ja.
Und NetBeans und Eclipse bieten dir dann auch gleich an solche Sachen wie add return und dass du dann gleich dieses Grundgerüst für die Java-Doc hast. Und ja, während dem Coden kannst du dann die Doku gleich mitmachen.
Ja, das
musst
stimmt.
Du nicht extra hinsetzen.
Extra auch halt, man hat auch dann ein einigermaßen sinnvolles Layout für die Doku nachher, wenn man es einfach als Java-Doc kompiliert, kann man ja einfach raushauen, dann kommt eine HTML raus und ein paar, also ein bisschen mehr als eine HTML, aber ja, dann kann man auch sagen, was richtig toll ist für Java natürlich, man kann unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen einstellen. Das heißt, ich sag jetzt, wird alles ausgegeben, was public ist, aber nicht mehr. Oder ich sag, es wird komplett alles ausgegeben, also auch mit Private-Methoden. Und so kann ich dann halt irgendwie nachher eine Java-Doc erstellen, die dann der Kunde bekommt, der irgendwie die Klassen als Char bekommt und eigentlich nicht wissen soll, was darin passiert. Oder ich kann eine Java-Doc erstellen, die mein Kollege bekommt, weil der da weiter programmieren muss. So Sachen, die sind, also Java-Doc ist jetzt eben von Java direkt, aber die Unterstützung davon dann wieder in Eclipse oder so, die bringt einen so viel weiter. Also
wo wir schon mal bei Workflow und Dokumentation sind. Also es gibt inzwischen auch einige coole Plugins, wo diesen Workflow erleichtern. Zum Beispiel für Eclipse, wo du dann irgendwelche Aufgaben eingibst und das automatisch synchronisiert wird. Oder er dir bei bestimmten Klassen anzeigt, was du noch zu tun hast. Irgendwelche To-Dos, solche Sachen.
Das, ja, das stimmt.
Fließt auch immer mehr mit ein in die Entwicklung, dass du sowas in die IDE gleich angezeigt bekommst.
Ja, also IDEs sind halt echt cool, nur oft sehr schwerfällig, finde ich es. Also es gibt auch so kleinere IDEs, zum Beispiel Genie oder auch von KDE irgendwie gibt es dann auch wieder sowas. Also Genie ist recht lustig, das kann halt auch für nahezu alles Syntax-Highlighting und für vieles dann auch eben diese einfachen Befehle wie ja, kompilier mir das mal und führ's mal aus. Aber viel mehr kann es dann halt nicht mehr. Dafür ist es sehr viel schneller als Eclipse. Also wenn ich Eclipse starte, bin ich mit Genie schon fertig mit Kompilieren. wenn ich nur kurz was ändern will. Ja, das ist ein Problem. Auch NetBeans, je nachdem mit wie viel Erweiterung man startet, kann das halt mal zwei Minuten dauern oder so, bis das hochgefahren ist. Dafür hat es auch viel Funktionen. Was muss eine IDE eigentlich alles können, jetzt wirklich, aus deiner Sicht so?
Also Syntax-Highlighting finde ich immer sehr sinnvoll, weil es einfach brutal hilft, sich zurechtzufinden.
Ja.
Dann Code-Vervollständigung ist so Fluch oder Segen. Viele sagen halt, es hält dich ein bisschen da davon ab, wirklich zu arbeiten und es ist dann halt nicht mehr richtiges Coden, weil du die Methoden ständig eingeblendet bekommst.
Ja.
Und man hört halt von so Leuten, die irgendwie Informatik studieren und wenn sie dann nicht mal dieses Grundgerüst von Java-Datei bekommen, dann wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen mit Public, Static, Void, Main und
ja,
sowas.
Ja, genau. Das ist halt, das wenn man halt dann jetzt bei einer Klausur irgendwie dann halt mal auf ein Blatt Papier programmieren muss und man hat halt die ganze Zeit nur mit Eclipse programmiert, dann hat man irgendwie Probleme. Weil bei Eclipse ist es halt sehr Rechtsklick auf das Package, in dem ich was erstellen will oder aufs Projekt, neue Klasse mit Main-Methode fertig, dann gebe ich dort halt irgendwie SYSO ein. Also SYSO, machen Steuerung Leertaste, habe mein System.out.println und so geht das Ganze weiter und du hast nachher keine Ahnung, was du jetzt eigentlich da benutzt immer. Du kennst halt die Abkürzung, aber nicht die richtigen Objekte, mit denen du da arbeitest und so Sachen sind. Ja, also da stört's dann schon zum Lernen, ist schlecht. Nachher im produktiven Arbeiten kannst du halt einfach viele Arbeiten erleichtern,
das verschnellern. Du musst halt nicht immer in die Klasse reinschauen, was da jetzt für Methoden gibt, sondern du gibst einfach ein Klasse.get und er zeigt dir alles an, was es an Gettern gibt.
Genau.
Sowas, also das finde ich dann auch echt klasse, da bringt's wirklich viel. Das ist auch produktiv. Dann ein ganz anderes wichtiges Ding, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist Integration von Versionsmanagementsystemen. Ich finde, das gehört einfach dazu heute, dass du eben direkt siehst, was schon veraltet ist, wo es eine neue Version gibt, solche Sachen.
Und eben auch über SVN und ähnliches, damit es eben super gleich abläuft, auch im Team, in großen Teams. Dann halt jeder macht irgendwie, lädt seine Sachen hoch und dann jeder bekommt, hat immer die aktuellsten, sobald es freigegeben ist.
Genau, ich finde das auch, sind solche Sachen wie Track eine ganz gute Erweiterung für so IDEs.
So kenn ich gar nicht.
Track. Track ist ein Online-System in Python, glaube ich. Python oder Perl, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Im Prinzip vereinigt das Ganze ja, die Zusammenarbeit im Team, als du bindest daran dein Versionsmanagementsystem an, er zeigt dir dann an solche Sachen wie Milestones in Projekten und verlinkt direkt den Source Code, solche Sachen. Und gibt es zig Plugins dafür, irgendwelche Foren, solche Sachen.
Ja, sowas ist auch cool.
Wiki natürlich, Doku, sowas. Genau.
Und ja, das dann als Plugin für NetBeans Eclipse?
Nee, das ist das läuft auf dem Webserver.
Ah, okay. Ja, aber da dann ein Plugin zu schreiben, dürfte auch nicht zu große Probleme geben. Also, ja.
Ja, was gibt sonst noch an Aufgaben, wo eine IDE unbedingt haben sollte?
Für Debugging ist das, finde ich, sehr toll. Das haben wir jetzt noch gar nicht
angesprochen. Das stimmt, ja.
Debugging, also Debugging, das ist halt, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie will ich denn Breakpoints setzen oder so, dann gescheit in der Vim und alles und dann schön sehen, wie alle Variablen sind, dann müsste ich um die 50.000 Fenster aufmachen und dauernd hin und her springen und bei einer IDE habe ich dann eben so, dann öffne ich, starte ich es halt mal im Debugging-Mode ich bekomme dann genau am Breakpoint dann in einem anderen Teilfenster eben angezeigt, wie genau meine Variablen gerade zur Zeit aussehen. Es kann dann eben schön sehen, wo jetzt irgendwie gerade ein Buffer-Overflow oder so passiert, also sowas, dafür ist echt toll geeignet. Also man will ja nicht die ganze Zeit nur irgendwie dann halt hoffen, dass man den Fehler findet an den Compile-Ausgaben oder Linker-Ausgaben, sondern auch die Echtzeitfehler irgendwie, oder nur Logikfehler, die eigentlich, also nur vom Programmierer her falsch gedacht sind, aber syntaktisch und semantisch vollkommen funktionieren in der Sprache. Solche Fehler sind ja die schlimmsten.
Ja, es gibt auch einige Plugins, gerade für Eclipse, wo das solche eventuellen Bugs schon während du codest anzeigen. Also reine Logikfehler.
Ja. Ja, oder Profiler gibt's ja auch, die dann eben sagen, dieser Teil des Programms braucht 50 Mal so lang wie der Rest vom Programm. Ja. Vielleicht, also entweder muss es so sein oder du hast da irgendeinen Schrott gebaut. So Sachen sind, oder der braucht jetzt irgendwie unendlich viel Speicher und das kann ja nicht sein.
Ja, Debugging auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Dann, was ich denke, was auch immer mehr kommen wird, sind solche Sachen wie Einbettung von UML, dass du irgendein Flussdiagramm machst und er generiert dann live daraus irgendwelchen Code, irgendwelche Klassen.
Ja, also vor allem Klassen jetzt zum Beispiel aus UML-Klassen zu machen, ist ja sinnvoll, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich entwerfe ein Programm und sag halt, ja, wir brauchen da die Klasse und die Klasse und die Klasse, schreib das gleich in UML, dann will ich das nicht nochmal in Java abtippen oder in C++, sondern dann, ja, macht er das mir halt daraus und das stört ja auch nicht, weil die Hauptarbeit, die ich dann programmieren muss, nämlich die Logik dahinter, wie das funktioniert, die habe ich ja leider trotzdem noch, oder zum Glück, wie man will. Ja. Was gibt's noch für tolle Sachen bei IDEs? Einfach der insgesamte Workflow ist schon recht cool. Also, und die ganzen Assistenten, die es jetzt zum Beispiel bei Eclipse gibt mit, mach mir mal meine Getter und dann macht er halt mal alle Getter, die es möglich sind und so Sachen. Also oder alle, die ich sage, dass es tun soll. Ja, wir können auch noch mal ein bisschen Musik machen und dann nachher noch mal ein bisschen darüber reden, was man denn jetzt noch so verbessern könnte vielleicht auch an manchen IDEs, was manchmal noch fehlt und wie es dann auch in die Zukunft Richtung so interaktiv im Web und solche Sachen irgendwie geht. Also weil jetzt ja zurzeit gerade auch viele Office-Anwendungen fürs Web entstehen und dann eben auch, wieso nicht, programmieren im Web gleich direkt auf dem Server oder solche ähnlichen Dinge. Hallo, hier sind wir wieder bei Dev Radio, heute mit dem Thema Editoren und IDEs und irgendwie sind wir heute wirklich ein bisschen viel schneller durchgekommen, als wir dachten, aber wir erzählen jetzt noch ein bisschen was darüber, wie denn das in Zukunft so aussehen könnte. Also, was man denn in Zukunft alles in Richtung Editoren und IDEs, was sich da entwickeln könnte, wie man das Ganze noch interaktiver gestalten kann. Ja, wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir ein bisschen so auch darauf eingehen, dass jetzt gerade auch vor allem Office-Anwendungen ins Internet verlagert werden, irgendwie so Sachen wie Google Docs oder von Adobe gibt es auch irgendwie solche Sachen.
Photoshop. Ja, genau, Photoshop und für Microsoft Office wird auch, gibt es glaube ich schon oder kommt auf jeden Fall in nächster Zeit so eine Web 2.0-Anwendung, ja, genau, wo du eben Word online hast im Prinzip in der
Cloud. Das ist halt, also in die Richtung gehen immer mehr Software, hat auch Vorteile, man braucht nicht, also man kann von überall halt alle Dokumente so bearbeiten, wie man sie halt hat und muss nicht irgendwie dann mit USB-Sticks oder so irgendwie was rumtragen oder rum und umschieben. Ja, und da gibt es eben auch dann von Mozilla Labs einen Editor oder eine IDE, die eben auf einer Cloud arbeitet und eben ja mit der man programmieren kann, einfach so.
Ja, genau. Bespin heißt das Ganze und das ist im Prinzip eine Web 2.0-Anwendung, die halt komplett im Browser läuft mit JavaScript, CSS, Ajax und so weiter. Und ist ein vollwertiger Editor mit Syntax-Highlighting, Code-Vervollständigung und so weiter. Plus das halt, wie gesagt, das Ganze läuft in der Website und ich kann damit halt live auf meinem FTP arbeiten. Ja, der Hannes macht ihn hier gerade mal auf.
Aha. Sieht cool aus.
Ja, sieht gut aus.
Also ist jetzt gerade erst vor kurzem rausgekommen, vor einem Monat oder, nee, zwei inzwischen fast schon, aber so wie ich das jetzt irgendwie gesehen habe, an Blog-Einträgen.
Also ich finde diese Mozilla Labs Sachen, das sind wirklich coole Sachen dabei. Also von Mozilla gibt es eben diese Labs-Institution, gibt einen eigenen Blog, Mozilla Labs, und da stellen die halt immer irgendwelche abgefahrenen, fancy Projekte vor, irgendwelche Ideen. Ob was draus wird oder nicht, ist immer eine andere Sache, aber meistens irgendeine Alpha-Beta-Version. Jetzt zum Beispiel von 2 Wochen, glaube ich, kam ein neues Projekt, wo sie eben eine Idee dafür hatten und mal eine Alpha entwickelt haben. Mozilla Rainbow nennt sich das Ganze. Und da geht es darum, so eine Art persönliches Informationszentrum zu entwickeln. Also der Gedanke war eben, dass mit RSS-Feeds und E-Mails und allem man heute einfach vollgeballert wird und gar nicht mehr recht durchcheckt. Und ihr Mozilla Rainbow-System sollte da eben ein bisschen Übersicht schaffen, das Ganze nach Wichtigkeit einordnen, Informationen, solche Sachen.
Ja, ich schaue jetzt gerade hier, oh, sogar mit Kommandozeile. Also dieser Bespin ist sehr interessant und könnte bestimmt was draus werden. Mit meinem Wimperator hat es ein bisschen gesponnen gerade, aber jetzt habe ich das auch alles rausgekriegt, also dann kann ich das speichern, gleich in einem Browser anschauen.
Ah ja, genau. Und es war auch so, dass wenn mehrere Leute an einer Datei arbeiten in dem Bespin, dann siehst du die Änderungen live. Also der zeigt dir dann an, jemand fügt hier gerade was ein und
so. Das ist geschickt. Dann kann man auch endlich Programmiersprachen, die nicht für Multi-User-Programmierung gedacht waren, Multi-User programmieren.
Das wäre vielleicht so ein Ding, wo in Zukunft in die IDEs integriert werden könnte.
Ja.
Dass du gleichzeitig auf einer Datei arbeitest.
Ja, die irgendwo auf dem Server liegt.
Sinnvoll oder nicht gut.
Ja, beziehungsweise gleichzeitig an einem Projekt und es mir dann anzeigt, wenn ich will, welche Dateien gerade geändert werden. Beziehungsweise ich dann halt auch anderen zuschauen kann, was sie gerade verändern. Und dann ihnen vielleicht auch Tipps geben kann oder so. Also über irgendwelche Chat-Funktionen und sowas. Wie auch immer. Das wären bestimmt einige Möglichkeiten dabei. Erinnert fast irgendwie an Wave.
Ja, wie sieht's mit Wave aus? Ist immer noch nicht draußen.
Also man bekommt, wie war es, man bekommt einen Zugriff, wenn man irgendjemand kennt, der berühmt ist oder so, der schon längst Zugriff hat und ganz wichtig ist. Also ich bekomme keinen, ich habe bis jetzt noch keine Antwort mehr bekommen, voll scheiße. mal schauen, wie das wird.
Wir sind noch im Radio.
Ja.
Google, wir wollen Zugriff.
Genau.
Auf Wave.
Ja, das also in die Richtung, es wird immer mehr interaktiv wieder übers Web. Wir hatten ja früher immer nur irgendwelche Mainframes, Workstations, was weiß ich, und dann haben wir daran an einem Terminal gearbeitet. Also wir nicht, aber früher hat man das so gemacht. Dann ging es langsam hin zu Personal Computern, die immer rechenstärker waren und ein bisschen so weg von dem, wir lassen alles auf dem Server rechnen. Und inzwischen geht es wieder eher in die andere Richtung zurück. Wir lassen immer mehr auf dem Server rechnen, beziehungsweise nicht auf einem Server, sondern eher in Richtung Cloud oder irgendwelche Cluster, die nach außen hin wie ein Server wirken, aber halt intern die Rechenlast verteilen, solche Sachen. In die Richtung geht es immer mehr, weil man da einfach auch dann on-demand riesige, also große Rechenleistung einfach mal kurz abrufen kann. Und weil man eben nicht mehr gebunden ist an das eigene Gerät, was sehr sinnvoll ist. Man hat seinen Key und rechnet dann oder macht dann eben irgendwas von egal welchem Gerät aus. Das ist so ein bisschen Thin-Client-mäßig, nur eben ohne Thin-Client, sondern mit einem normalen Notebook, aber auf einem riesigen Server, der irgendwo im Web steht. Und eben da dann auch IDEs zu haben und so. Also Bespin ist jetzt, so wie das bisher aussieht, eher vor allem ein
Skriptsprache. Die Richtung.
Ja, halt ein also für mich sieht es eher so aus, als wäre das mehr oder weniger nur ein Editor. Noch nicht so viel IDE-Funktionalität. Ein bisschen, aber das könnte ja noch werden. Ich weiß auch nicht. Hier kann man auch gleich Open-Source-Sachen öffnen und was weiß ich, nur irgendwie will die Seite nicht. Sollte vielleicht JavaScript aus haben, aber was habe ich aus? Ja, an, meine ich natürlich. Ah, ich muss mich erst einloggen. Oder go to the editor. Okay, also es ist vor allem ein Editor, aber damit kann man wahrscheinlich dann bald einiges machen, wenn es dann auch vielleicht ein bisschen in Richtung eben über irgendein rich Internet Application Framework oder wie das auch immer heißt, dann geht mehr zu machen. Also mehr in Richtung IDE gehen. Das wäre bestimmt ganz cool. Mhm. Da ist natürlich wieder das Problem, ich habe den Code dann im Internet. Andererseits, wenn ich sowieso Open Source programmiere, will ich das ja auch, dass er gleich im Internet verfügbar ist, dass ich ihn gleich mit einem Git oder CVS oder SVN oder wie auch immer gleich verbinde und direkt dort drin programmiere, halt immer in neueren Revisionsnummern und so, dass andere dann mehr oder weniger real-time gleich meine Verbesserungen von meinem Code sehen können und wieder andere gleich darauf reagieren können und solche Sachen.
Ja, also, weil ich das immer kritisch finde, also so Zusammenarbeit, wenn du was änderst und andere wird davon direkt beeinflusst, ist immer...
Er muss ja nicht, das funktioniert ja recht gut bei so SVN-Sachen und so. Man kann ja sagen, das ist jetzt ein Testing- Versionsnummer. Das heißt, wenn er standardmäßig weiterarbeiten will und halt wissen will, dass es auf jeden Fall funktioniert, nimmt er die alte Version. Wenn er jetzt aber wissen will, ob es auch mit der neuesten Funktion geht, dann kann er die einfach mal draufspielen und zur Not einfach wieder zurückspielen. Mhm. Also würde die alte. Das geht ja recht gut mit solchen Sachen und dann ja. Also da sehe ich jetzt keine so großen Probleme. Ja. Jetzt wäre natürlich noch geschickt, weil wir noch ein bisschen Musik hätten. Red du doch mal noch was.
Also vielleicht irgendwas, was in Zukunft auch noch kommen wird, was in die IDEs immer besser integriert werden wird, sind Tests. Also Software muss ja auch immer getestet werden und da gibt es heute schon viele Möglichkeiten, sowas zu automatisieren, dass man eben Tests für irgendwelche Methoden schreibt, für seinen Code. Da gibt es dann auch so eine Code Coverage Rate. Die Rate gibt eben an, wie viel Zeilen von meinem Code durch Tests abgedeckt werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas in Zukunft noch besser integriert wird. Dass ich eben sehe, wie viel ich jetzt schon abgedeckt habe, wo Tests noch sinnvoll wären, solche Sachen.
Mhm. Ja, also Testing, da gibt es eben mit Unit-Testing oder sowas, ja, eben genau, verschiedene Modelle. Und die funktionieren auch in IDEs, zum Beispiel Eclipse gibt es JUnit, müsste es wahrscheinlich auch für NetBeans geben, als muss man, glaube ich, ein Plugin machen, dann kann man recht gut einfach Tests definieren, die dann eben super funktionieren und eben automatisiert mein Programm überprüfen. Und das geht auch natürlich mit Editoren, aber eben nicht unbedingt immer so mit der schönen Oberfläche. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht reiner Informatiker, sondern Medieninformatiker und ich habe schon immer gerne ein bisschen eine schönere Oberfläche, die auch mir viele Arbeiten abnimmt. Und andererseits arbeite ich auch gerne mal mit einem Vim, wenn ich einfach nur kurz eine Textdatei editieren will oder so. Weil es einfach, also es gibt für alles immer die richtig passende Anwendung. Ja.
Mhm. Dann Stichwort, was du vorher noch genannt hast, waren Frameworks. Mhm. Ich denke, da könnte man auch noch einiges machen, dass man Frameworks ein bisschen besser in die IDE integriert. Dass er dir ja irgendwo Verbesserungsvorschläge anzeigt, solche Sachen.
Mhm. Ja, also was vielleicht interessant ist, Eclipse und NetBeans sind nur, also, die haben auch eine IDE, wenn man es so sehen will. Also Eclipse und NetBeans sind auch IDEs, aber eigentlich sind sie riesige Frameworks für Applikationen. Also ich habe mal einen Workshop so besucht für NetBeans Framework und das ist ein Monster mit allen möglichen vordefinierten Sachen, das eben alles, was NetBeans benutzt, alles unter NetBeans, um eben diese Editor-Funktionalitäten und die IDE-Funktionalitäten bieten zu können, das kann man auch selber benutzen in seinen eigenen Anwendungen. Und dann hat man halt innerhalb von, also mit 10 Klicks und 2 Zeilen Code hat man ein Fenster mit einem Splash-Start-Screen, wo er halt hochlädt, mit irgendwie eigenem Text drin und noch irgendwie gleich eine, so eine Browser-Anzeige, so eine Tree-Anzeige, die links normalerweise ist, um das ganze Projekt irgendwie anzuzeigen und einem Editor-Fenster oder so, innerhalb von wirklich wenigen Klicks. Und das ist halt echt, also so ein Framework hat unglaubliche Mächtigkeiten. Natürlich macht es vielleicht auch manchmal das Programm ein bisschen langsamer, aber dafür muss man nicht 5-mal die Sachen neu erfinden. Also das erweitert sozusagen die Java Runtime, also die Java Language an sich, Standard Library, nochmal um einiges komplexere Klassen, die krasse Funktionalitäten haben teilweise. Die haben irgendwie auch, naja, das ist schon eine Weile her, dass ich den Workshop gemacht habe, aber sowas wie eine Mischung aus einem Listener und einem Observer irgendwie, wer jetzt Java programmiert, weiß, was das ungefähr ist. Und nur das dann, oder ja, nicht nur Java, das ist ja ein Standard-Pattern eigentlich. Und sowas irgendwie dann gemischt ein bisschen und nur noch komplexer für, nicht nur, dass es, wie war das, das Listen nicht auf einzelne Sachen, sondern es, also es geht mehr auf das, auf eine Gruppe von Buttons oder so irgendwie und kann dann da Sachen wieder ändern und lauter Sachen. Also ziemlich krasse hochsprachliche Konstrukte, die halt dann einfach schon da sind, die ich einfach nur noch benutzen muss. Das ist ganz toll eigentlich. Und auch Eclipse hat da auch ihren, die Rich Client Plattform, also RCP, Eclipse RCP, und die haben auch eben so Funktionalitäten. Damit habe ich aber noch nie wirklich was gemacht. Also das weiß ich nicht, wie groß die jetzt ist. Jetzt bei anderen IDEs ist das ja nicht so, aber gerade bei NetBeans und Eclipse sind es eigentlich Rich Client Plattformen mit einem mit einer IDE drüber. Eigentlich sollte ich jetzt hier noch kleinen Moment. Wir bekommen bald Musik. Ich bin heute nicht.
Erstmal runterladen.
Ja, nee, runtergeladen ist schon, aber noch kurz entzippen. Ja.
Okay.
Jetzt müssen wir nur noch.
Ja, also wir stellen die Tracklist auch immer auf die Website, genau. www.devradio.de. Da gibt es auch einen interaktiven Chat und so.
Ja, der IRC ist dort. Wir machen das jetzt einfach so. Wir öffnen. Falsch. Ja, immer diese Programme, die dann irgendwelche Oberflächen haben, da kann man dann trotzdem nicht so ganz bedienen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise man sollte halt wissen, wie es geht. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Jetzt muss ich nur finden, welche ich schon abgespielt habe. Ist ein bisschen blöd, wenn wir hier zu viele in der Playlist drin haben. Nein, das waren. Ach. Ich mache das jetzt ein bisschen, ja. Ich hasse die Technik. Das kann man spielen. Ja, also wir machen jetzt nochmal Musik und ich organisiere mal die Technik. Hallo, hier sind wir nochmal kurz. Wir wollten nur Tschüss sagen noch. Ja, heute war nicht ganz so viel Thema. In 2 Wochen schauen wir mal. Da kann ich leider nicht. Aber ich denke, wir kriegen da irgendwas hin. Ich wollte nur noch sagen, morgen Abend um 8 Uhr an der Uni oben, O27 H20, gibt es wieder ein Chaos-Seminar zu Trough and Friends. So ein bisschen die Fortführung vom letzten Chaos-Seminar von vor einem Monat. Einfach vorbeischauen, wird bestimmt ganz cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir spielen noch ein bisschen Musik und ja, bis dann. Ciao.